HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein Gast schaut mit Spannung auf den 12. Februar. Dann wird in Berlin der neue Bundespräsident gewählt. Und da steht der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier zur Wahl, vorgeschlagen von der Großen Koalition. Mein Gast will als Alternative zu Steinmeier antreten, vorgeschlagen von der Linkspartei. Es ist Professor Christoph Butterwegge aus Köln. Butterwegge wird demnächst 66 Jahre alt. Er hat sich einen Namen gemacht als Sozialwissenschaftler, vor allem als Armutsforscher. Er mag diesen Begriff nicht, aber sein Thema ist die, wie er sagt, zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche, auch in Deutschland. Das vertritt er als Wissenschaftler, aber auch als politisch Engagierter. Und er meint, dass Deutschland einen Bundespräsidenten brauche, der das endlich mal klar ausspreche. Butterwegge versucht derzeit, sich bekannter zu machen, war jetzt auch in Hessen unterwegs. Was ist das für ein Typ, der nach dem höchsten Staatsamt strebt? Ist das mehr als eine Laune, eine Idee und hat er überhaupt Chancen? HR Info, das Interview mit dem Bundespräsidentenkandidaten der Linken, Christoph Butterwegge. Herr Professor Butterwegge, ich würde aus Ihrem Mund mal ganz einfach den Satz hören, ich möchte Bundespräsident werden.
Ich möchte Bundespräsident werden.
Kann man es noch ein bisschen überzeugender machen?
Ich fand das schon sehr überzeugend.
Kommt Ihnen das eigentlich leicht über die Lippen?
Ja, natürlich. Wenn ich da kandidiere für das höchste Staatsamt, dann will ich es auch werden. Ich weiß, die Chancen sind jetzt nicht allzu gut, aber ich bewerbe mich für dieses Amt, weil ich glaube, dass ich mit meinen Themen soziale Gerechtigkeit, die Spaltung unseres Landes nicht nur in sozialer Beziehung, sondern auch in den politischen Verwerfungen, die daraus resultieren, dass dies die zentralen Probleme sind, die in Zukunft die Entwicklung unseres Landes auch beeinträchtigen werden. Und deshalb finde ich, müssen sie politisch angepackt werden. Das kann ein Bundespräsident, indem er die Öffentlichkeit darauf hinweist und auch die regierenden Parteien darauf aufmerksam macht, wenn ihre Politik die Probleme nicht löst, sondern möglicherweise sogar noch verschärft.
Aber Sie haben gerade gesagt, Sie rechnen gar nicht damit.
Womit rechne ich nicht?
Dass Sie gewählt werden.
Die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung sind so, dass meine Chancen nicht die allerbesten sind, aber ich bewerbe mich, ich werbe um Zustimmung, auch bei den Grünen, bei sozialdemokratischen Wahlmännern und Wahlfrauen, bei den Piraten. Und wer mich da unterstützt, das werden wir sehen. Ich denke, dass ich über die Stimmen der Linken, als deren Kandidat ich als Parteiloser antrete, hinaus auch Zustimmung bei anderen Parteien bekomme. Und das Ergebnis steht erst fest am 12. Februar. Und bis dahin, denke ich, bin ich Kandidat und werde mein Bestes geben, um auch gewählt zu werden.
Das ist ja nicht irgendein Amt, das ist sogar das wichtigste politische Amt in diesem Staate. Wie lange haben Sie gebraucht, als die Linke auf Sie zukam? Wollen Sie kandidieren für uns? Wie lange hat das gedauert?
Naja, ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten. Ich habe den Familienrat einberufen und ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und mich dann entschieden, anzutreten.
Lacht man da auch im Familienkreis am Esstisch, wenn nun plötzlich jemand mit der Idee kommt, ich könnte ja für den Bundespräsidenten kandidieren und man foppt sich so ein bisschen gegenseitig, Frau First Lady, Herr Bundespräsident?
Es war so, dass meine Frau, die ja für die Linke schon im Landtag von Nordrhein-Westfalen saß, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch im Mai dieses Jahres wieder kandidiert für die Linke auf Platz 5 der Landesliste, dass die natürlich noch sich erinnert daran, dass vor 5 Jahren ich auch schon im Gespräch war als Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten. Damals war Beate Klaasfeld eine andere Kandidatin und ich, der ich mir eigentlich sowieso wünschen würde, dass eine Frau Bundespräsidentin wird. Diesmal kandidiert leider keine Frau. Ich habe damals zugunsten von Beate Klaasfeld verzichtet und da sah ich keinen Sinn, selbst zu kandidieren. Aber dass dies dann wieder auf mich zukam als Aufforderung oder Angebot der Linken, das hat mich sehr gefreut, ganz besonders deshalb, weil es flügelübergreifend passiert ist. Es gab innerhalb der Linken meines Wissens überhaupt keine Widerstände. Ein nicht der Linken angehörenden Parteilosen, der aber natürlich die soziale Frage in den Mittelpunkt rückt, der soziale Gerechtigkeit für die entscheidende Zielmarke der Politik hält, so jemanden wie mich zu nominieren. Und das fand ich war eine große Ehre, der ich jetzt versuche, gerecht zu werden.
Sie haben schon gesagt, ein Thema ist für Sie oder auch eine Mission, wenn man so will, bestimmte Themen wieder in die Öffentlichkeit noch mal stärker zu bringen. Gibt es unabhängig von der Frage, wir kommen da gleich noch mal drauf zurück, auch so ein Gefühl oder einfach so eine Idee, es könnte doch klappen?
Ja, die Chance ist ja immer da, wenn es eine Wahl gibt. Und für mich ist wichtig, dass es überhaupt eine Wahl wird. Also die Wahlmänner und Wahlfrauen in der Bundesversammlung eine Auswahl haben zwischen Alternativen. Und ich denke, diese beiden Alternativen sind politisch deutlich konträr und deutlich zu Frank-Walter Steinmeier. Es gibt auch noch andere Kandidaten, aber Frank-Walter Steinmeier als Außenminister und Kandidat vor allen Dingen der CDU, der CSU und der SPD gilt natürlich als Favorit. Aber gerade, dass er als Konsenskandidat der Großen Koalition natürlich für ein Weiter-so steht, gerade das, finde ich, macht ja auch notwendig, dass es eine Alternative dazu gibt und dass diese Wahlmöglichkeit besteht, ist unabhängig jetzt von meinen Chancen für sich schon, finde ich, ein positiver Wert.
Man muss noch mal in Erinnerung rufen, die Zahlen ungefähr in der Bundesversammlung gibt es ungefähr 1260 Mitglieder. Die Große Koalition hat mehr als 900, die Linke ungefähr 90. Deswegen immer auch die Frage, woher kommt dann, sagen wir mal, vielleicht doch so ein Fünkchen Optimismus?
Ja, die Hoffnung ist natürlich bei mir, dass ich mit dem Angebot ganz besonders an die Grünen und auch an sozialdemokratische Wahlmänner und Wahlfrauen ja natürlich dafür stehe, ein rot-rot-grünes Bündnis als wirkliche Alternative für Deutschland zu konstituieren. Weil ich denke, die Partei, die sich so nennt, ist ja gar keine Alternative, sondern sie verkörpert zum Beispiel, obwohl sie sich als Sprachrohr der Abgehängten und der Ausgegrenzten versteht. AfD. Sie vertritt zum Beispiel in der Steuerpolitik die Auffassung, dass alle Steuern, die Wohlhabende, Reiche und Hyperreiche zahlen, also die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer, abgeschafft gehören. Das ist nicht im Interesse von Hartz-IV-Beziehern. Die haben ganz andere Sorgen, als riesige Erbschaftssteuern zahlen zu müssen für große Betriebsvermögen, die sie ohnehin nicht erben. Da eine Alternative zu setzen, also dafür zu sorgen, dass die Linke, und jetzt meine ich nicht nur die Partei mit den großen Buchstaben, die mich dankenswerterweise nominiert hat, sondern
Sie
die Linke in Deutschland,
muss man dazu sagen.
Dass die Linke insgesamt in Deutschland, dass die wieder stark eine Alternative auch darstellt für mehr soziale Gerechtigkeit, für demokratische und soziale Alternativen in Deutschland zu stehen, das ist ein Ziel, was ich mit einer solchen rot-rot-grünen Konstellation verbinde. Und ich verkörpere eigentlich die Notwendigkeit, über enge Parteigrenzen hinweg eine solche soziale Alternative zu gestalten. Und wenn das Zustimmung findet bei anderen Parteien, insbesondere bei Sozialdemokraten und Grünen in der Bundesversammlung, dann wäre das umso besser. Und dann ist natürlich mein Ziel, auch deutlich über die Zahl von 94 oder 95 Vertreterinnen und Vertretern der Linken in der Bundesversammlung hinauszukommen.
Es muss Sie doch wahnsinnig wurmen, Herr Professor Butterwege, wenn Sie daran denken. Sie sind ein engagierter Wissenschaftler. Die Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit ist sozusagen Ihr Leben. Thema. Sie haben sich auch politisch engagiert. Und dann kommt im Prinzip eine ganz anders gepolte Partei, Sie haben es angesprochen, die AfD, und holt all jene gewissermaßen aus dem Lager der Nichtwähler und räumt ab, während die Linke im Prinzip da bleibt, wo sie eigentlich schon immer ist.
Ja, mich wurmt das nicht nur, sondern ich finde es für die Demokratie in Deutschland ja nahezu schicksalshaft, wenn der Rechtspopulismus jetzt nicht nur in organisatorischer Gestalt der AfD in mehrere Landtage einzieht, sondern auch womöglich demnächst in den Deutschen Bundestag. Das kann man eben nur verhindern, indem man eine demokratische, soziale und humane Alternative
stark macht. Ja, aber die Botschaft scheint doch auch nicht zu zünden, Herr Professor Butterwege.
Ja, aber das sehe ich noch nicht so, sondern ich bin auch nicht der Auffassung, dass die AfD diejenigen aus der Wahlabstinenz herausholt, die sich für abgehängt halten. Sondern ich denke, man muss eher die soziale Spaltung als Ausgangspunkt dafür sehen, dass zum Beispiel Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher, Menschen, die ja in der Öffentlichkeit auch diffamiert werden, als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer abgestempelt werden, dass die nicht mehr zur Wahl gehen, dass die im Grunde an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen sich nicht mehr beteiligen, weil sie der Auffassung sind, die etablierten Parteien vertreten sowieso nicht unsere Interessen. Das heißt, nicht nur der Sozialstaat geht den Bach runter, sondern dann wird auch die Demokratie gefährdet. Das ist ein Aspekt dieser verfehlten Agenda 2010-Politik und der Hartz-Gesetze und all dem. Aber das andere ist, dass in den Mittelschichten, im Kleinbürgertum, Menschen, die ja nicht arm sind, aber Angst haben vor dem sozialen Abstieg, dass die anfällig werden vor rechtspopulistischen, vor rechten Demagogen, wie auch der AfD und Pegida. Das war in der deutschen Geschichte übrigens immer so. Immer, wenn in Deutschland die Angst im Kleinbürgertum wuchs vor dem sozialen Abstieg, hat man sich zumindest ein großer Teil des Kleinbürgertums politisch nach rechts gewendet.
Das heißt aber
und das bedeutet, wir müssen zwei Entwicklungen sehen gegenwärtig, die bekämpft werden müssen. Nämlich einmal, dass sozial Abgehängte, sozial ausgegrenzte Arme im Grunde diese Demokratie nicht mehr als ihre ansehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Menschen sich an ihre Privilegien klammern, dass sie nationalistische, chauvinistische, rassistische Ideologien vertreten, um ihre eigenen Privilegien zu erhalten, zu rechtfertigen und dafür zu sorgen, dass sie eben nicht absinken.
Ich will mal auf das schöne Stichwort SPD zu sprechen kommen. Sie haben ja eben sich dafür ausgesprochen und sehen ja auch Ihre Kandidatur als Signal für Rot-Rot-Grün, also für eine andere Regierung. Das hieß ja auch, dass Sie im Grunde genommen immer noch gewisse Hoffnungen darin setzen, dass die SPD und auch die Grünen, sagen wir mal, zu einem Politikwechsel nach ihrer Definition in der Lage sind. Wenn man so ihre Vita sich mal anschaut, das ist ja, wenn man so will, ein so ihr Lebensthema eigentlich gewesen, der Umgang mit der SPD. Sie waren lange Genosse. Sie sind 1975 mal ausgeschlossen worden, weil sie damals ihrer Partei schon gesagt haben, ihr kämpft gegen die Interessen der Arbeitnehmer. Dann hat sie ausgerechnet Gerhard Schröder wieder in die SPD reingeholt und dann 2005 sind sie von sich aus der Partei rausgetreten. Ich muss da nächstes Mal fragen, die Agenda 2010 war ja schon 2003. Warum waren zwei Jahre dazwischen? Haben Sie
Ich habe immer noch die Hoffnung gehabt. Ja. Ich habe genauso wie andere linke Sozialdemokraten, meinetwegen der inzwischen leider verstorbene Ottmar Schreiner, ja mich in der Partei dafür eingesetzt, Gerhard Schröder zu stoppen und auch diese Agenda-Politik zu stoppen. Das hat viele Niederlagen mit sich gebracht und als die Hoffnung nun gar nicht mehr aufrechtzuerhalten war, da habe ich sehr, sehr spät, da haben Sie recht und das haben Sie richtig recherchiert, habe ich eigentlich sehr, sehr spät, erst nach dem Inkrafttreten von Hartz IV am 1. Januar 2005, habe ich dann diesen Schritt vollzogen und zwar erst übrigens auch, nachdem die SPD dann nach der Bundestagswahl, die dann fällig wurde, obwohl es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag gab, in die erste große Koalition unter Angela Merkel gegangen ist. Da habe ich gesagt, jetzt ist für mich Schluss. Eigentlich habe nicht ich die SPD verlassen, sondern die hat mich verlassen, meine Position und vor allen Dingen aber auch ihre eigene Grundwerte hinter sich gelassen. Und das war für mich dann nicht mehr mitzutragen.
Aber die SPD ist für Sie noch, ich sag mal, linksfähig, ja, wenn ich Ihnen folgen
aber
kann.
Aber absolut. Es wird keine grundlegenden Gesellschaftsveränderungen in Deutschland hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit geben, ohne ein Mitwirken der SPD. Mhm. Also zu glauben, man könne gewissermaßen links von der SPD eine Alternative schaffen und könne die SPD mit in einen neoliberalen Block hineinrechnen und dann aber trotzdem das rote Fähnchen der Revolution nach vorne tragen, das halte ich offen gestanden für Fantasterei.
Und die Grünen?
Die SPD und auch die Grünen sind Parteien, in denen ja heftig gerungen wird. Zum Beispiel darum, ob denn die Agenda-Politik unter Gerhard Schröder richtig war, ob es richtig war, im Grunde Menschen zu entwürdigen, dadurch, dass sie jeden Job annehmen müssen, auch wenn er weder ortsüblich noch tariflich entgolten wird.
Sie hören HR Info das Interview mit Professor Christoph Butterwegge, dem Kandidaten der Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten. Teilen Sie eigentlich das Argument, dass man Frank-Walter Steinmeier eben deswegen nicht wählen darf, weil er ja gemeinhin als Architekt der Agenda 2010 bezeichnet wird?
Also ich bin selbst Wahlmann für die Linke in Sachsen in der Bundesversammlung und werde sicherlich Konrad Adenauer folgend mich selber auch wählen. Hab also diese Entscheidung nicht zu treffen, ob Frank-Walter Steinmeier zu wählen ist. Das muss jeder Wahlmann und jede Wahlfrau selber wissen. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt Frank Frank-Walter Steinmeier immer anhängen, dass er der Architekt der Agenda 2010 war und als Kanzleramtsminister unter Gerhard Schröder diese Rede, die den Titel Agenda 2010 bekommen hat, mitentworfen hat oder seine führenden Mitarbeiter sie entworfen haben, sondern entscheidend ist doch die Frage, wenn ich jetzt ein Dritter wäre, also weder Steinmeier noch Butterwegge hieße, dann würde ich mir die Frage stellen, was würde er heute machen und was will er demnächst? Will er anknüpfen an diese Politik oder will er das nicht? Und da muss jeder gucken, es gibt Reden von ihm, die sagen, er will diese Politik fortführen und die Exportnation Deutschland müsse eben immer wettbewerbsfähiger gemacht werden. Also diese neoliberale Standortlogik scheint schon auch immer noch, genau wie in der SPD-Führung, bei ihm im Vordergrund zu stehen. Das wäre für mich das entscheidende Kriterium, ob er gewissermaßen diese soziale Polarisierung im Land, die daraus entstanden sind, also dass die Reichen noch reicher und die Armen zahlreicher geworden sind, dass diese Politik fortgeführt werden soll oder ob sie gestoppt werden soll.
Wenn man ihnen so zuhört, ist die Frage, sind sie nicht auf der Ebene der Wissenschaft eigentlich besser aufgehoben, weil sie sozusagen hier wirken können, nicht zuletzt über die Medien. Sie sind auch im HR eigentlich ständiger Gesprächspartner. Der Bundespräsident ist ja nach dem bisherigen Verständnis einer eigentlich nicht unbedingt der Kontrast zur Bundesregierung, sondern er ist, wenn man so will, ja, der große Versöhner oder jedenfalls der Präsident für alle. Ist das nicht auch ein bisschen ja, sorgenbehaftet, dann in einer möglichen Funktion sich eher zurücknehmen zu müssen, gerade was, sagen wir mal, die Vertretung ihrer Position angeht?
Also ich verstehe mich ja schon auch als sehr politischer Politikwissenschaftler. Ich glaube, dass ein Gesellschaftswissenschaftler wie ich nicht wertneutral, objektiv über allen gesellschaftlichen Fronten stehend das Richtige erforschen und dann der Öffentlichkeit mitteilen kann, sondern schon bei der Wahl des Forschungsthemas ist ja jemand Partei. So, und genauso ist das beim Bundespräsidenten. Er kann sich als Versöhner verstehen und damit aber auch sich ein Stück weit, wie ich finde, zu sehr zurücknehmen.
Aber wenn
er
zum Beispiel kann, eine Regierung sagt, die Hartz-IV-Sätze werden nicht angehoben, ist eher ungewöhnlich, wenn ein Bundespräsident sagt, nee, das muss aber.
Also ob das als Bundespräsident jetzt in einem einzelnen Fall so passieren sollte, da hätte ich auch meine Zweifel. Aber wenn zum Beispiel die Bundesregierung auf der einen Seite ja durchaus einräumt, dass es eine hohe Kinderarmut in Deutschland gibt, auf der anderen Seite aber die Hartz-IV-Regelsätze für 0 bis 6-Jährige im Jahr 2017 nicht erhöht, sondern gleich lässt, dann würde ich schon als Bundespräsident auch mal die Frage stellen, ob denn die regierenden Parteien, ob sie denn da dieses Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes wirklich ernst genommen hat. Und das wäre mal natürlich ein anderer Zungenschlag. Es würde mal die soziale Frage eine größere Rolle spielen, auch in Reden eines Bundespräsidenten. Aber das ist doch, wo die Gesellschaft der Bundesrepublik heute vor einer sozialen Zerreißprobe steht, ist es doch wichtig, dass der Bundespräsident auch dieses Thema der Spaltung in Arm und Reich mal zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion macht. Also da sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts 15,7% der Bevölkerung in Deutschland armutsgefährdet. Es müsste ein riesiges nationales Thema sein.
Machen wir uns in Deutschland einfach was vor? Ich meine, die Gegenseite ist ja eine Beschäftigung, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gehabt haben beispielsweise, und auch der Versuch, mit den ja unbestreitbar steigenden Steuereinnahmen zum Beispiel auch Sozialprogramme zu finanzieren, was gegen Langzeitarbeitslosigkeit zu tun. Ist das alles Augenwischerei?
Nein, das ist nicht Augenwischerei. Es ist eigentlich gut, wenn Beschäftigungspolitik erfolgreich ist. Nur hier ist eigentlich keine aktive Beschäftigungspolitik gemacht worden von den Regierungsparteien, sondern der Aufschwung weltweit, ein Konjunkturaufschwung hat dazu beigetragen, dass die Beschäftigung so hoch ist wie noch nie, dass insbesondere die offiziell registrierte Arbeitslosigkeit stark gesunken ist, was ich nicht bestreite. Die entscheidende Frage ist das das Werk der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze? Und da würde ich sagen, wenn in Brandenburg oder in Schleswig-Holstein mehr Störche nisten und gleichzeitig mehr Kinder geboren werden, zieht daraus auch niemand den Schluss, dass der Klapperstorch die Babys bringt. Ich finde, dass Deutschland gut aus der Finanzkrise herauskommt. gekommen ist, hat mit ganz anderen Maßnahmen zu tun. Zwei Konjunkturpaketen, einem noch halbwegs intakten Kündigungsschutz, einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes von 6 Monaten auf 2 Jahre. Das sind eigentlich eher keynesianische Maßnahmen und nicht neoliberale wie die Agenda 2010. Und deswegen bestreite ich, dass diese Erfolge in Bezug auf Beschäftigung und ein Steigen der Erwerbstätigkeit in Deutschland, häufig ist es übrigens prekäre Beschäftigung, Minijobs, Midijobs, Leiharbeit, diese zum Teil auch Scheinerfolge ändern ja nichts daran, dass die Armut zugenommen hat. Und das ist, denke ich, das zentrale soziale Problem.
Also gute Arbeit ist ja ein Stichwort, was die SPD im Munde führt. Da sagen Sie, da bin ich bei denen.
Absolut, es ist ein Gewerkschaftsthema. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass übrigens solche...
Die ja auch keine Glanzzeiten haben.
Ja, aber dass solche Projekte wie zum Beispiel in den 70er Jahren die Humanisierung der Arbeitswelt, auch übrigens Arbeitszeitverkürzung, Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Bei uns macht man übrigens das Gegenteil. Man verlängert die Lebensarbeitszeit. Und auch das wäre, finde ich, wichtig, dass ein Bundespräsident das mal ausspräche. Es gibt immer noch Massenarbeitslosigkeit. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist stabil, sinkt überhaupt nicht. Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Das ist doch ein gesellschaftlicher Skandal, den mal anzupacken und nicht beschönigend von Vollerwerbstätigkeit und von Vollbeschäftigung zu reden, nur weil die Arbeitslosigkeit auf 6,5 oder 6,7% sinkt. Ich finde, das ist immer noch viel zu viel.
Ist Christoph Buddewegge, wenn er Präsident werden sollte, nicht auch Teil des Establishments? Ich meine, das muss ja, sagen wir mal, auch ein bisschen die Sorge sein, dass, also viele Menschen sagen, die da oben wissen gar nicht mehr, was uns hier unten eigentlich bewegt. In dem Moment würden sie ja auch in eine entsprechende Position rücken.
Aber ich komme von außen, ich komme nicht aus dem etablierten Politikbetrieb, ich komme nicht aus den Parlamenten und Regierungen. Das ist auch beim amtierenden Bundespräsidenten Gauck so. Und ich finde, das ist eigentlich etwas Positives, wenn vielleicht auch, sagen wir mal, dieser Tunnelblick der im politischen System Verantwortung Tragenden aufgebrochen wird, dadurch, dass jemand von außen vielleicht mal durchlüftet. Und ob sich dann ein Bundespräsident oder jemand in einer solch gehobenen Position anpasst, hat natürlich auch dann viel damit zu tun, ob er von außen Druck bekommt, außerparlamentarische Bewegungen dafür sorgen, dass in der Gesellschaft die Sensibilität für soziale Fragen bleibt. Ja. Und dann glaube ich, dass auch ein Bundespräsident Christoph Buddewegge in der Lage wäre, weiterhin als Mahner und Warner in solchen Fragen aufzutreten.
Sie sind ja, wenn ich das mal sagen darf, Sie kommen aus relativ einfachen Verhältnissen. Sie sind mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Ist der Armutsforscher, ich weiß, dass Sie den Begriff nicht mögen, aber ist der Armutsforscher Buddewegge noch bei den Armen? Also nicht nur gedanklich?
Ja, er ist selber nicht arm, auch nicht reich, aber durchaus vermögend. Aber er ist insofern noch bei den Armen, als er sich immer für mehr soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat und auch selbst erlebt hat, wie eben ein Kind einer alleinerziehenden Mutter in der Schule von Anfang an Nachteile erfahren hat, dass der Klassenlehrer dann in der ersten Stunde das Klassenbuch aufschlägt und alle Jungs, die wir damals waren auf dem Gymnasium, fragt, was ist der Beruf deines Vaters? Und ich selber das gar nicht wusste. Und danach aber dann natürlich auch Bildungschancen verteilt werden, weil das Kind eines erfolgreichen Geschäftsmanns von vornherein bei diesem besagten Klassenlehrer viel bessere Chancen hatte.
Aber sie haben es geschafft, muss man auch sagen.
Ja, ich habe es geschafft, aber mit großen Schwierigkeiten. Und jemand, der einen Privatlehrer hat, der hat es da sicher leichter gehabt. Das gibt es heute eben auch noch, wie PISA gezeigt hat, dass die soziale Herkunft entscheidet über den Bildungserfolg. Und das muss genauso wie der Konflikt oder der Gegensatz zwischen Arm und Reich aufgebrochen werden muss ein Stück weit und sozialer Ausgleich geschaffen werden muss, so müssen auch bessere Bildungschancen gerade für Kinder aus sozial benachteiligten Familien geschaffen werden.
Zum Abschluss eine Fantasiefrage. Der Bundespräsident wohnt zwar nicht im Schloss Bellevue in Berlin, aber er muss da zumindest seine repräsentativen Pflichten erfüllen. Würde das für Sie anders sein? Ich meine, einerseits prunkvolles Schloss, mehr oder weniger, andererseits schicke Dienstvilla in Berlin-Dahlem, wo der Bundespräsident residieren kann. Wie würde es ein Präsident Buddewegge machen?
Ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht wie meine kleine 8-jährige Tochter, die als erstes, als sie davon gehört hat, von meiner Kandidatur gesagt hat, oh, so ein Schloss als Prinzessin wäre das ganz toll. Aber nun ist sie dazu gekommen zu sagen, dann verliere ich ja meine Freundin in Köln und ich will gar nicht in das Schloss Bellevue. Ich habe darüber noch nicht so stark nachgedacht. Für mich ist das weder ein Ziel, dort als König einzuziehen, noch würde ich das für so wichtig halten, wo ich dann wohnen oder residieren würde. Wichtiger scheint mir, dass die Rolle des Bundespräsidenten an Gewicht gewinnt und dass seine Stimme gehört wird und dass das, was er sagt, wichtig ist für eine soziale, demokratische und friedliche Entwicklung unserer Gesellschaft.
Das war HR Info, das Interview mit dem Kandidaten der Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten, Professor Christoph Butterwegge. Weitere Informationen und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.